Der Barbier von Sevilla von Gioachino Rossini zählt mit über 100 Produktionen und rund 500 Aufführungen pro Jahr zu den beliebtesten Opern der Welt. Doch bevor der Graf Almaviva seine angebetete Rosina auf der Bühne heiraten kann, setzt sich eine außerordentliche Organisation in Bewegung, deren Strukturen wir durch einen Blick hinter die Kulissen der Bayerischen Staatsoper München etwas näher kennenlernen wollen.
Mit der U-Bahn geht es für mich Richtung Odeonsplatz. Von dort laufe ich am Hofgarten vorbei, die Residenzstraße hinauf. Die Feldherrnhalle rechts hinter mir lassend, geht es im bunten Treiben der Münchner Innenstadt dem Max-Joseph-Platz entgegen. Ich biege um die Gebäudeecke des Residenzmuseums und da erstrahlt majestätisch in der letzten Abendsonne vor mir das Nationaltheater der Bayerischen Staatsoper. Vom Glockenläuten der nahen Kirchen begleitet, überquere ich den Opernplatz. Wie eine ruhige Insel wirkt das autofreie Areal inmitten der sonst hektischen Innenstadt. Ich passiere das Reiterdenkmal König Maximilians und stehe nun am Eingang der Oper. Unmittelbar fühle ich mich ins alte Griechenland versetzt. Mit dem klassizistischen Dreiecksgiebel und den korinthischen Säulen ist die Oper einem griechischen Tempel nachempfunden. Die Bayerische Staatsoper zählt zu den renommiertesten Opernhäusern der Welt. Sie kann bereits auf eine über 350 Jahre währende Geschichte von Oper und Ballett zurückblicken.
Die Geschichte der Oper als theatralische Kunstform entsteht durch ein Experiment rund 70 Jahre vor der Gründung der Staatsoper Ende des 16. Jahrhunderts in Florenz der Medici. In dem Zeitalter also, das unter dem Begriff Renaissance in unsere Geschichtsbücher eingeht. Die griechische Antike zu neuem Leben zu erwecken, das ist der zentrale Wunsch der Kulturschaffenden in dieser Zeit. Im Hause des florentinischen Grafen Giovanni de Bardi bildet sich ein akademischer Gesprächskreis, die Camerata Fiorentina. Dichter, Musiker, Philosophen und wohlhabende Adelige finden sich zusammen mit dem gemeinsamen Ziel, die antiken Dramen wiederzubeleben. Man experimentiert mit der Frage, wie die Dramen in der Antike wohl zur Aufführung gebracht worden waren, und kommt zu der Annahme, dass man eine freie gesangliche Linie instrumental begleitet haben müsse. Ein Drama in einen polyphonen Satz auszukomponieren, kann man sich als Rekonstruktion aus dem alten Griechenland nicht vorstellen. Im Fokus der Florentiner Camerata steht deshalb von Anfang an die klare und einfache Gesangslinie sowie die Textverständlichkeit der aus der griechischen Mythologie stammenden Dramen. Jacopo Peri, der Teil dieser Gruppe von Humanisten ist, schreibt 1597 mit La Daphne Geschichte. Aus dem Missverständnis, die alten Griechen hätten Sprechtheater mit Musik untermalt und das Rezitierte gesungen, bildet sich eher zufällig die neue Kunstform Oper, welche ein neues Zeitalter, den Barock, einleitet. Der große Durchbruch der Oper gelingt allerdings erst 10 Jahre später Claudio Monteverdi, als er seine Oper L'Orfeo schreibt. Diese Oper erzählt die Geschichte von dem Sänger und Dichter Orpheus aus der griechischen Mythologie, dem es gelingt, allein durch die Ausdruckskraft seiner Musik die Götter zu erweichen. Monteverdi stellt die Emotionen, Liebe, Verzweiflung, Glück, Schmerz in das Zentrum des Geschehens und legt ein zentrales Element in der Oper fest. Er charakterisiert die Figuren durch die Mittel der Musik. Schnell gewinnt die Oper an Popularität. An den Königshöfen, in wohlhabenden Adelskreisen und an den römischen Kardinalshöfen werden Feste, Hochzeiten, Zeremonien und der Karneval Anlass für das Aufführen einer Oper. 1637 wird in Venedig das erste öffentliche Opernhaus, das Teatro San Cassiano, eröffnet. Damit einhergehend werden die venezianischen Theater zunehmend kommerzialisiert und zu Geschäftstheatern gemacht. Die öffentliche Zugänglichkeit der Theater zwingt deren Betreiber dazu, einen Opernbesuch genügend attraktiv zu machen, um die Häuser zu füllen. Weltliche und geistliche Themen finden Einzug in die Oper, um die Identifikation des Publikums mit dem Geschehen auf der Bühne zu fördern. Auch der Unterhaltungswert wächst. Die anfangs sehr schlichte, vom Generalbass geprägte Musik wird durch Verzierungen, unterschiedliche Tanzrhythmen und Tempowechsel, aber auch durch kontrastierende Melodien und komische Szenen ausgeschmückt. Auch die Komplexität der Operninszenierung nimmt rasant zu, um die Attraktivität zu steigern. Lichttechnik, aufwendige Bühnenfahrten, ausgeschmückte Kostüme und faszinierende Bühnenbilder, großzügige Orchestrierungen, gewaltige Chorapparate und Balletteinlagen werden in die Oper aufgenommen. Es bilden sich zwei Richtungen, die Opera seria als ernste Oper und die Opera buffo, die komische Oper mit der Unterform Operette als Volkstheaterstück. Der Unterhaltungswert, die verschiedenen Inhalte und Interessen werden Mittel zu der Werbung um die Beliebtheit der Öffentlichkeit. Schnell gehört seinem guten Opernhaus ein hochspezialisiertes Fachpersonal, um die Vielseitigkeit dieser Theaterform zu bewältigen und um sich von anderen Opernhäusern zu unterscheiden.
Was aber macht die Oper einzigartig in unserer heutigen Zeit? Worin liegen die Stärken der Oper im Vergleich zu einer Vielzahl von alternativen Veranstaltungen mit Unterhaltungswert, beispielsweise dem Konzert oder dem Film im Kino? Ich frage nach.
Die zentralen Stärken sind diese Multidimensionalität, die die Gattung hat. Es ist nicht nur ein Konzert, sondern man sieht auch, was auf der Bühne ist. Es ist nicht nur Sprechtheater, sondern es ist Musik dabei. Es sind nicht nur Sänger, die eine Arie singen, sondern die bewegen sich dabei. Ja, das ist das Ganze, was aber die Anforderungen auch so komplex machen. Das heißt, was es so schwierig macht, gute Oper aufzuführen. Und das ist das, was es so teuer macht. Ja, deswegen Opernbesuch eigentlich normalerweise nichts ist, was du regelmäßig machst, ja, sondern es führt das besondere Ereignis. Ja, und das ist dann auch kein Wunder, dass viele Leute diesem Virus auch verfallen sind. Ja, im Endeffekt ist es ja dann nicht nur, was du siehst und erlebst auf der Bühne, sondern es ist ja auch sogar, was du riechst. Ja, sobald dieser Bühnenvorhang aufgeht, hast du dann auch diesen Holzgeruch, ja, von Hinterbühnen. Das ist, glaube ich, ganz besonders. Und Oper, zweiter Punkt, ist die Oper halt kein Museum, ja, sondern es ist zumindest so, wie wir den Luxus hier in Deutschland haben, dass wir die Produktion irgendwie mit einem heutigen Thema verknüpfen und nicht nur eine Reproduktion dessen machen, was sich vielleicht ein Komponist gedacht haben könnte, sondern so als zentrales Credo von Herrn Bachler auch hier irgendwie was mit nach Hause nehmen können.
Matthias Schloderer ist Leiter des Marketings und des Managements der Staatsoper München. Neben seiner sehr anschaulichen Beschreibung der Stärken der Oper als besonderes Ereignis lenken zwei weitere Aspekte meine Aufmerksamkeit auf sich. Das ist es, was die Oper so teuer macht. Die Frage nach der Finanzierung und dem Status in der Gesellschaft heute. Und die Frage nach der Aktualität. Die Oper ist kein Museum. Plötzlich befinden wir uns mitten im Spannungsfeld, in welchem sich die Oper heute zu befinden scheint. Geht es nicht genau darum, das Opernhaus als Instanz zwischen Tradition und Innovation, zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen alt und neu?
Mit Beobachtungen an der Bayerischen Staatsoper 2018 von Noah Vinzenz. Die Aktivitäten der Münchner Oper sind weit gefächert. Innerhalb einer Spielzeit werden über 30 verschiedene Opern aus 5 Jahrhunderten und rund 20 Ballette vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart gespielt. Dazu kommen Konzerte und Liederabende. Mit insgesamt 434 Vorstellungen und 12 Neuproduktionen verzeichnet die Staatsoper München über eine 500.000 Besucher im letzten Jahr. Und mit den 2.101 Plätzen ist das klassizistische Nationaltheater das größte Opernhaus Deutschlands und hat mit 2.500 Quadratmetern die drittgrößte Opernbühne der Welt. Superlative gehören hier zum Alltag. Doch wäre es falsch, sich in Sicherheit zu wiegen, meint Staatsintendant Nikolaus Bachler. Die Vergangenheit sei das eine, Doch die Herausforderung liege in der Gegenwart und Zukunft. Bachler glaubt nämlich fest daran, die besten Antworten auf Fragen der Gegenwart gibt die Kunst.
Nikolaus Bachler, so beobachte ich, nimmt eine zentrale Rolle an der Staatsoper ein. Sowohl intern als auch nach außen. Als Staatsintendant ist er der Kopf des Hauses und somit auch Gesamtverantwortlicher für das 970 Personen starke festangestellte Personal. Mich interessiert vor allem, wie bei einer so großen Belegschaft die organisatorische Struktur im Alltag aufgebaut ist, wie die Staatsoper gemanagt wird. In einem Konzern würde man über die Position Bachlers von der des General Managers sprechen. Das widerspricht jedoch der Struktur eines Theaters und dem Eigenverständnis der Organisation von Grund auf, wie Bachler feststellt.
Na, erstens mal würde ich sagen, dass man ein Theater nicht managen kann. Weil managen ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ich mache. Managen heißt Gewinn maximiert. Das Theater kann man eigentlich nur mit dem Herz, mit dem Bauch, mit dem, eigentlich muss man gegen das Management immer arbeiten. Es gibt einen sehr schönen Satz, der heißt, am Theater muss man das Geld zum Fenster rausschmeißen, dass es bei der Tür wieder reinkommt.
Nikolaus Bachler genießt hohes Ansehen bei den Mitarbeitern. Zu Gesicht bekommt man ihn im Alltag des Opernbetriebs jedoch eher selten. Dies liegt nicht zuletzt an der räumlichen Aufteilung der Oper. Im vorderen alten Gebäude befinden sich die Verwaltung und die Geschäftsführung. Im Neubau befinden sich die Unterabteilungen, wie beispielsweise das Marketing, die Dramaturgie und die Online-Redaktion. Beide Gebäude sind zwar per Glasbrücke verbunden, der räumliche Abstand ist jedoch auch zwischenmenschlich zu beobachten. Das Leitungspersonal wird gesiezt. Innerhalb der Ressorts spricht man sich mit dem Du an. Generell herrscht eine kollegiale und freundschaftliche, aber dennoch sehr professionelle Arbeitsatmosphäre. Julia Weirauter vom Marketing und Vertrieb empfindet die Arbeitsatmosphäre als sehr familiär. Man müsse schnell auf Veränderungen und Probleme reagieren können. Dabei könne man sich gar nicht erlauben, schlechte Stimmung auszuleben. Wenn man mit Stress nicht klarkommt, ist man hier falsch, sagt sie. In den Gesprächen, die ich mit den Mitarbeitern führe, erfahre ich, was die Arbeit an der Staatsoper prägt und auch ausmacht. Die Leidenschaft für das gemeinsame Ziel verbindet die rund 1000 Angestellten aller Abteilungen. Laura Schieferle, Referentin für Medien und Kommunikation, merkt man ihre Leidenschaft für den Beruf an. Laura strahlt übers ganze Gesicht, als sie über ihre Arbeit berichtet. Sie ist schon vergleichsweise lange am Haus, seit 2005, und brennt für die Sache wie am ersten Tag. Was Dirk Becker, Soziologe und Professor für Kulturtheorie und Management an der Universität Witten-Herdecke, über die Arbeit im Kultursektor recht allgemein als These formuliert, scheint hier voll und ganz zuzutreffen. Man arbeitet hier wirklich aus der Leidenschaft für die Sache heraus. Allen Beteiligten ist klar, dass das Erlebnis Oper nicht zustande kommt, wenn nicht jeder seinen Teil dazu beiträgt. Bei einer aufwendigen Opernproduktion sind am Abend der Vorstellung rund 350 bis 400 Personen im Einsatz, damit dem Zuschauer eine reibungslose Vorstellung geboten werden kann. Die Musiker vom Orchester, der Chor, die Sänger, Tänzer, Statisten, Bühnentechniker und Beleuchter, die Maskenbildner und die Garderobiere, das Saalpersonal und das Catering, der Souffleur und viele, viele mehr. Die Minderheit der Beteiligten ist tatsächlich für das Publikum sichtbar. Alle anderen arbeiten hinter den Kulissen. Die am Abend selbst nicht beteiligten Angestellten sind im Vorlauf der Oper von essentieller Bedeutung. Die Bühnenbildner und Bühnenmaler, die Choreografen und Dekorateure, Studienleiter und Korrepetitoren, die Abteilung der Dramaturgie und die Intendanz, das Marketing, die Presseabteilung, das Development, die Regie, Schlosser, Schuster, Schneider, Tontechnik und Verwaltung, bis hin zu einem Rüstmeister, der für die Waffen und die Pyrotechnik auf der Bühne verantwortlich ist. Der Kosmos Oper findet nur statt, wenn jeder diese Leidenschaft teilt und seinen Beitrag zum Gelingen beiträgt. Julia schildert.
Es ist schon so ein Zusammenhalt, finde ich, den man dann spürt, so, dass man jetzt gemeinsam irgendwas geschafft hat und dass man irgendwie doch so eine riesige Familie ist, auch wenn das nicht immer alles jetzt total reibungslos funktioniert, aber es ist schon so ein Zusammenhalt da und auch so ein Selbstverständnis irgendwie von jedem, dass man zusammengehört, dass wir ein Team sind.
Dass die Musikerwelt klein ist, merke ich wieder einmal, als ich abends in der Pause einer Opernvorstellung André treffe, einen alten Schulkameraden von mir. André ist seit der Spielzeit 2016/17 Pianist des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper. Wir verabreden uns für den nächsten Tag in der Mensa. Auch von ihm erfahre ich, wie die Strukturierung beschaffen ist, dass ein gewisser Anteil an Hierarchie zwar notwendig, aber nicht als störend empfunden wird. Es gilt weniger das Top-to-Down-Prinzip, als vielmehr eine Strukturierung in verschiedene Teams, die ihre Aufgaben selbstständig und nahezu autonom verfolgen. Klar wird mir die Schilderung auch daran, dass es kein Organigramm der Staatsoper gibt. Die Hierarchie wird nicht als Machtstruktur, nicht als Zwang gelebt, sondern ist eher unterschwellig zu beobachten. Abgesehen davon, dass es Positionen gibt, über deren Sonderstellung man nicht sprechen muss, da die Arbeit sonst nicht funktionieren würde. Wie André am Beispiel Kirill Petrenkos klarmacht. Der Generalmusikdirektor, der Dirigent, muss absolute Macht haben, da ein Orchester nicht demokratisch funktioniert, sondern geradezu monarchisch vom Dirigenten geleitet wird.
Also Hierarchie, ganz klar, gibt es natürlich, aber eher finde ich eine Art von, Befreiung ist das falsche Wort, aber zumindest ist ganz, ganz klar, welche Aufgaben in welchem Bereich erledigt werden. Also es ist ganz klar geregelt, welche Abteilung für was zuständig ist. Und innerhalb dessen gibt es aber meiner Ansicht nach eine große Freiheit. Also es ist die meisten Abteilungen tatsächlich dazu angeregt werden, auch eigenen Input einzubringen, dass man also eigene Ideen einbringt und eigene Projekte startet. Also die Hierarchien sind innerhalb der Teams dann, glaube ich, sehr flach. Und es wird dann sozusagen oben alles gebündelt und geprüft und natürlich auch entschieden. Aber was ich halt wahrnehme, ist, dass durch alle Abteilungen hinweg so eine Art von produktiven Schaffensdrang vorherrscht, der, glaube ich, dadurch kommt, dass die Leute wirklich auch ernst genommen werden mit ihren Fähigkeiten oder man auch Leute sucht, die aktiv sich einbringen in die Staatsoper, nicht sozusagen, das muss erledigt werden, okay, dann mache ich das jetzt, sondern die Staatsoper sind einfach diese verschiedenen Abteilungen, also auch Marketing und Presse und Development und genau.
Spannend, okay.
Und natürlich in der fachlichen Arbeit, also in der musikalischen, ist es einfach so, wie es halt standardmäßig erforderlich ist, also ein Dirigent ist natürlich in der Orchesterarbeit die Autorität, das geht natürlich nicht anders.
Unser Treffpunkt, die Mensa, ist ein zentraler Knotenpunkt im geschäftigen Alltag der Staatsoper. Hier trifft man sich zum Mittagessen oder zu kurzen Pausen, um Geschäftliches, aber auch Privates zu besprechen. Um allerdings zur Kantine zu gelangen, muss man in dem sehr verwinkelten alten Gebäudetrakt der Oper, allgemein das Vorderhaus genannt, diverse Schleichwege kennen. Man kann sich leicht verlieren in diesem Labyrinth. Dafür laufen sich die Mitarbeiter auf dem Weg zur Mensa permanent über den Weg. Kurze Gespräche oder Angelegenheiten werden direkt auf den Gängen geklärt. Diese Gänge erzählen die Geschichte des Hauses. So hängen beispielsweise überall alte Plakate und Fotos. Oder die eiserne kleine Tür, welche auf die Bühne führt, ist mit allerlei Gekritzel und Signaturen geziert. Die räumliche Anordnung der Oper mit den vielen verwinkelten Gängen und den zwei Häuserblocks zwingt die Mitarbeiter geradezu, sich persönlich auszutauschen, Dinge auf dem direkten Dienstweg zu klären. Ich beobachte, wie Matthias Schloderer laufend unterwegs ist, von einer Abteilung zur anderen, um Dinge zu klären, um Meinungen einzuholen, Kritik zu äußern oder einfach auch um zu vermitteln.
Laufe ich den ganzen Tag eigentlich nur rum und vermittle zwischen verschiedenen Positionen und versuche einzuhören, wie denkt jetzt der?
Capresso me,
Die Oper mit ihrer mehr als 400-jährigen Erfolgsgeschichte ist aus unserer Kulturlandschaft nicht wegzudenken. Sie ist durch ihre Multidimensionalität eine der tragenden Säulen kulturellen Schaffens. In keinem anderen Land der Erde ist die Opern- und Theaterlandschaft so reichhaltig und vielfältig wie in Deutschland. Hier gibt es mehr als 80 feste Opernensemble. Dennoch fragt sich jede Generation aufs Neue, ob die Oper fortbestehen wird. Inwieweit muss sich die Oper ändern, um zukunftsfähig zu bleiben? Inwieweit darf man Traditionen aber gerade nicht ändern, da sie die Oper ausmachen? Wie viel Tradition, wie viel Innovation sollte die Oper heute transportieren?
Ich finde, man muss immer mit der Zeit gehen, prinzipiell bei allem, was man macht. Und ich glaube halt, die Oper muss weiterhin signalisieren, dass sie offen ist, also sich nicht verschließt vor Ideen. Und ich glaube auch, dass die Oper weiterhin, und das finde ich gut, dass wir das auch schon machen, gesellschaftskritische Themen auffasst. Also dass man ganz klar irgendwie ein Statement setzt.
Magdalena, kurz Maggie, leitet die Besucherkommunikation. Sie ist ganz nah dran an den Beschwerden, den Wünschen und Anregungen des Opernpublikums. Hier beobachte ich, wie zentral die Kommunikation an der Staatsoper ist. Sowohl intern als auch nach außen. Maggie ist mit Unterstützung von zwei Praktikantinnen die Kommunikationsschnittstelle der Staatsoper nach außen. Hier gehen Anrufe aller Art ein, hier werden Facebook-Kommentare und das website-eigene Forum moderiert, sowie E-Mails und Post von Besuchern bearbeitet. Ganz besondere Beachtung wird den Beschwerden geschenkt. Es wird versucht, auf jede einzelne Beschwerde einzugehen. Ich durchstöbere zig Ordner mit Anliegen der Kunden. Mitunter antworten die Dramaturgen oder die Intendanz bei Beschwerden über die Inszenierungen. Es wird Wert darauf gelegt, alle Anliegen ernst zu nehmen und bei Problemen zu einer Lösung zu kommen. Dass allein in der Besucherkommunikation drei Mitarbeiter arbeiten, zeigt die Wichtigkeit der Kommunikation an der Staatsoper. Immerhin weist allein das Forum der Website 2813 Themen und über 10.000 Beiträge auf. Auch die bereits beschriebene interne Kommunikation ist essentieller Bestandteil der Arbeit in den einzelnen Abteilungen. Die drei Räume des Ressorts Marketing und Management beispielsweise liegen nebeneinander an einem Flur. Die Verbindungstüren stehen in der Regel offen, sodass es normal ist, sich bei kurzen Rückfragen über die offenen Türen hinweg zu unterhalten. Diese direkte Kommunikation erleichtert und beschleunigt die Arbeit innerhalb der Abteilung enorm. Man muss nicht immer zum Hörer greifen oder zu einem anderen Büro laufen, wenn man etwas braucht. Nur bei Arbeiten, die ganz besondere Aufmerksamkeit benötigen, wie Telefonate mit wichtigen Persönlichkeiten oder vertrauliche Gespräche mit Mitarbeitern, schließt Matthias Schloderer zwischenzeitlich seine Verbindungstüren. Dies wiederum ist ein klares Zeichen, dass er nicht gestört werden will. Nach einem solchen Gespräch oder Telefonat macht er aber in der Regel die Türen auch gleich wieder auf. Nicht zuletzt, um auch den Überblick zu haben, was in den anderen Büros stattfindet, wie er schmunzelt zugibt. Er ist eben doch der Chef der Abteilung. Dass der Chef aber viel von der Meinung seiner Mitarbeiterinnen hält, ihm sind ausschließlich Frauen unterstellt, merke ich, als er eine wichtige E-Mail vor dem Absenden ausdruckt und unter den Mitarbeiterinnen verteilt. Es geht um ein komplexes Thema der Abo-Preise, mit welchem nur er vertraut ist. Bevor er die E-Mail an seinen Vorgesetzten schickt, möchte er die Meinung der Kolleginnen über die Verständlichkeit des Inhalts hören. Aus den Gesprächen mit den Mitarbeitern lerne ich, was die Arbeit an der Staatsoper ganz besonders prägt und was gleichzeitig die Oper im Allgemeinen ausmacht. Die Oper als Form produziert Neues. Die Oper beschäftigt sich immer mit dem jeweiligen Zeitgeist. Und zwar sowohl beim Entstehen neuer Opern und der Verarbeitung aktuellen Stoffs, als auch in der Auseinandersetzung mit Opern alter Meister, welche in einen aktuellen Bezug gesetzt werden. Die eigentliche Stärke der Oper, so beobachte ich während meines Praktikums in München, liegt darin, dass sie zeitlos ist. Zeitlos insofern, als dass sich der Wertekanon, die Kernthemen, seit 400 Jahren um die essentiellen Belange des menschlichen Lebens drehen. Um die Liebe, den Tod und die Macht.
Diese archetypischen Themen beschäftigen uns heute genauso wie vor 50 oder 200 Jahren. Allerdings immer im jeweils aktuellen Kontext. Die Oper bringt die Gedanken der Zeit auf die Bühne. Dadurch kann sich jeder mit Themen der Oper identifizieren. Hatte man im 18. Jahrhundert die stilistische Unterscheidung der Opera seria, der ernsten Oper, und der Opera buffa, der komischen Oper, bildet sich im 19. Jahrhundert eine neue Strömung, der Verismo. Bezeichnend für diese Epoche der Oper ist die Verkörperung des einfachen Menschen auf der Bühne. Ein gesteigerter Realismus, durch Leidenschaft bestimmtes Handeln der Personen. Armut und Leiden, Revolution und Grausamkeit werden ungeschminkt dargestellt. Damals alltägliche Themen, die auch heute jeden berühren, da sie an Aktualität nicht verloren haben. Die Oper kann Erfahrungen in der Zeit versetzen. Die Logik könnte das nicht nachmachen. Musik ist in der Lage, einen Reservetank an Emotionen zu entwickeln, sagt Schriftsteller, Filmemacher und Fernsehproduzent Alexander Kluge.
Interessant ist nach dieser Beobachtung dennoch, dass sich die Spielpläne der Opernhäuser grundsätzlich um rund 30 Opern drehen, welche immer und immer wieder gespielt werden. Auch wenn die Oper permanent Neues produziert, scheint es einige Werke zu geben, deren Inhalt so essentiell ist, dass das Publikum sie über Generationen hinweg zu sehen verlangt. Sicherlich liegt dies auch daran, dass die Suche nach neuem Repertoire heute nicht mehr vom Publikum ausgeht, wie es früher noch der Fall war. Wollte man früher unbedingt etwas Neues sehen, so konsumiert man heute lieber das, was man bereits kennt. So ist es nicht verwunderlich, dass Mozarts Zauberflöte an der Staatsoper München dieses Jahr das 40-jährige Jubiläum der Inszenierung von August Everding feiert. Was hier die Oper museal werden lässt, versucht wiederum die in den 70er Jahren begonnene Revolution des Regietheaters zu ändern. Das Regietheater, ebenfalls ein Produkt eines bestimmten Zeitgeistes, versucht mit Provokation und aufrüttelnden Skandalen Neues aus dem Alten zu schaffen, vielleicht auch über das mangelnde Repertoire hinwegzutäuschen. Das Regietheater nimmt sich die Freiheit, Anweisungen in der Partitur des Komponisten zu ändern oder darüber hinwegzusehen und geht mitunter sogar so weit, Libretti zu ändern und Teile der Musik wegzulassen. Was aber ist nach dieser letzten großen Neuerung des Opernbetriebs durch das Regietheater die Strömung heute? Ich frage Laura.
Momentan muss ich tatsächlich sagen, dass ich finde, in den letzten 10 Jahren ist wenig Neues passiert, wenn man grundsätzlich mal darüber spricht, was kann Oper auf der Bühne leisten. Wir hatten natürlich eine Riesenrevolution, als das Regietheater groß wurde, und da muss irgendwie was Neues passieren. Vielleicht ist es eher was total Sphärisches, was mir persönlich dann vielleicht nicht so gefallen würde, weil ich mag das, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, aber ich sehe keine Weiterentwicklung tatsächlich im Regietheater, wo ich sagen würde, oh, ich glaube, das ist der neue Weg. In die Richtung gehen wir in den nächsten 20, 30 Jahren. Da muss aber natürlich was passieren. Ja? Also jede Kunstform muss sich ständig neu hinterfragen und muss gucken, in welche Richtung gehen wir weiter. Ich persönlich kann das nicht vorhersehen, in welche Richtung das geht. Eins muss klar sein, musikalisch muss es immer auf dem höchsten Niveau bei uns ablaufen. Und was dann außenrum passiert, ist zu diskutieren. Und das finden manche Leute schlecht und manche Leute finden es gut. Aber so sobald man eine gewisse Qualität erkennen kann, und da meine ich auch die Maske, da meine ich das Kostüm, da meine ich die Bühnenbilder und so weiter, hat man eine Berechtigung.
Dass sich die Münchner Staatsoper nicht auf Erreichtem ausruhen und es sich nicht erlauben kann, die Oper als Museum zu betreiben, ergibt sich schon aus der Finanzierung des Hauses. Die Bayerische Staatsoper ist ein Regiebetrieb des Freistaates Bayern. Bei der Bayerischen Staatsoper handelt es sich allerdings nicht um eine staatliche Behörde im klassischen Sinne. Sie ist in vielen Bereichen eher mit einem Produktionsbetrieb vergleichbar, schreibt die Staatsoper in ihrem Jahresbericht. Mit 69,8 Millionen Euro Bezuschussung aus öffentlicher Hand, respektive des Freistaates Bayern und der Stadt München, schlägt die Bezuschussung mit 62% des Budgets zu Buche. Die Eigeneinnahmen, vorwiegend aus den Eintrittsgeldern bestehend, bringen im Rechnungsjahr 2017 rund 43 Millionen Euro ein. Insgesamt beläuft sich die Summe der Betriebsausgaben auf 112 Millionen Euro. Bei einem solchen Etat hat die Staatsoper als eine der führenden Opern eine große Verantwortung. Günther Rennert, langjähriger Intendant der Hamburger Staatsoper und von 1967 bis 1976 Intendant der Bayerischen Staatsoper, formulierte vor rund 60 Jahren, worum es bis heute im Wesentlichen geht. Es geht hier, wie auch in allen anderen Lebensbereichen, um ein zwingend notwendig gewordenes, um Besinnung. Um Besinnung auf Verantwortung, um Besinnung auf die Aufgabe, jener faszinierenden Idee der Kunstform Oper zu einer Realität zu verhelfen, die als Erlebnis und Aussage überzeugt.
An dieser Aufgabe hat sich bis heute nichts geändert. Man muss nicht zwingend über einen Bildungsauftrag sprechen. Doch ist es wichtig, die Oper einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sagt auch Saskia Dittrich von der Internetredaktion.
Ich finde aber auch, dass es Aufgabe von einem Regisseur ist, das so zu vermitteln, dass es auch für ein breites Publikum irgendwie auch noch verständlich ist. Also so ganz elitäre Inszenierungen, wo man dann irgendwie vorher drei Bücher gelesen haben muss, kann man mal machen, warum nicht? Aber ich finde, denen fehlt so ein bisschen die Daseinsberechtigung. Also nicht, dass man es runterdummen muss, aber für wen mache ich dann Kunst? Für drei Dostojewski-Anhänger, die alles kennen. Also damit habe ich so ein bisschen Probleme dann.
Günther Rennert sagte, wenn man die Oper bejahe, müsse man sich zu der Vielfalt ihrer Formen und Erscheinungen bekennen. Er glaubte nicht an die These, dass die Oper eine überlebte Kunstform, eine erstarrte Tradition sei, da die Gesellschaftsschicht, die sie geschaffen und getragen hat, nicht mehr existiere. Das heutige Publikum, das soziologisch gesehen aus allen Schichten besteht, findet ihr Spiegelbild in der Verschiedenartigkeit des Spielplans. Es ist ein altes Vorurteil, dass die Oper notwendigerweise immer gegenwartsfern und traditionsverhaftet sei. Ja, dass sie, angesiedelt im Niemandsland zwischen Trauminsel und Klangrausch, eigentlich gar keine rechte Beziehung zu einer wie auch immer gearteten geistigen Realität habe. Die Kunstform der Oper überrascht selbst die, die ihr nahestehen, immer wieder durch neue Schöpfungen und Variationen. Denn das, was man gemeinhin und oft so geringschätzig Oper nennt, die Lockspeise des Abonnements zwischen Puccini und Strauss, erschöpft doch nicht die Gattung. Für uns, die wir an dieses unmögliche Kunstwerk glauben, handelt es sich um lebendiges musikalisches Theater von ungeheurer Wandlungsfähigkeit und Vielseitigkeit und oft von brennender Zeitnähe, oft von überzeitlicher Kühle und klarer Gleichniskraft.
Diese Wandlungsfähigkeit und Vielseitigkeit muss jedes Opernhaus permanent unter Beweis stellen. Neue Wege zu gehen, auch etwas zu riskieren, ist die große Herausforderung eines Traditionshauses, wie es die Staatsoper München ist. Ein wichtiges Momentum dieses Erneuerungsprozesses ist die Tatsache, dass viele der Abteilungen aus sehr jungen Teams bestehen. Jungen Teams, deren Ideen gehört werden. Jungen, dynamischen Teams, die helfen, die Organisation jung zu halten und immer wieder aufs Neue auszurichten, um den geronnenen Geist, den Max Weber in alten Organisationen und verhärteten Strukturen sieht, entgegenzuwirken und die Organisation wieder lebendig zu machen. Dass dies auch mit Risikobereitschaft einhergeht, berichtet mir Laura sehr eindrucksvoll aus ihren Erfahrungen als Referentin für Medien und Kommunikation.
Was ich hier zu schätzen weiß, ist einmal die Struktur des Hauses. Natürlich gibt es eine gewisse Hierarchie, aber es ist tatsächlich so, dass jeder eine gute Idee vorbringen kann und keiner würde sagen, Entschuldigung, wie kommst du jetzt auf die Idee, dich hier in diesem Gespräch einzumischen? Ja, du hast keine Erfahrung oder so. Gar nichts. Sondern ich finde, man nimmt sehr viele Vorschläge ernst und dass man halt immer sagt, wir müssen uns wehren gegen diesen ganz langen Bart bis zum Boden. Also ich weiß, als der Herr Bachler hier angefangen hat, war das Erste, dass er gesagt hat, wir machen kein einziges Programmheft oder keine einzige Vorschau oder Jahre Jahresvorschau und so weiter, wo Theaterbilder drin sind, auch nicht Backstage. Und wir waren wirklich so, wow, okay. Und als er dann sagte, wir organisieren uns einfach einen bildenden Künstler für jede Spielzeit und es ist ein Auftragswerk und er arbeitet für uns, da haben wir gedacht, ja, aber wie sollen wir denn den Leuten zeigen, wie die Carmen bei uns aussieht, wenn wir gar keine Bilder von der Produktion in irgendeiner Form, in Printform bringen dürfen, ja? Was machen wir dann? Und zwar genau der richtige Weg, von Anfang an zu sagen, mach nicht das, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, das war halb so, das war halb gut, das machen wir auch, sondern mach's anders und wenn der Karren gegen die Wand fährt, dann fährt halt der Karren gegen die Wand. Aber versuch quasi immer irgendwie einen Schritt weiter zu sein. Und das zweite Erlebnis, das ich hatte, war mit Mirko Borsche, mit dem jetzigen Kopf unseres Grafikteams. Da hatte ich das erste Treffen mit dem und dann habe ich gesagt, na gut, was wir natürlich brauchen, ist irgendwie ein neues Logo, gewisse Schriften, gewisse Farbverteilung. Und der gesagt hat, nee, auf keinen Fall. Die Staatsoper funktioniert wie eine gut eingerichtete Wohnung. Wenn alles, was ihr an Möbeln euch kauft, auf demselben Niveau ist, dann funktioniert das alles zusammen. Ihr braucht nicht eine bestimmte Farbe für euer Logo, ihr braucht auch nicht bestimmte Schriften, ihr braucht auch nicht dies und das, was normalerweise in diesem Grundpackage eines Grafikdesigns immer drinsteckt und gesagt hat, vergiss es, wenn wir es schaffen, alles auf demselben Niveau zu machen, dann wird's gut. Und alles andere hat die Staatsoper nicht nötig. Und da habe ich damals gedacht, wow, das ist verdammt mutig, wenn wir das irgendwie schaffen. Und ich muss sagen, jetzt arbeiten wir schon viele Jahre mit dem und der hatte so recht. Alles andere ist nur ein starres Gerüst. Warum soll man immer die Sachen, die mit Ballett zu tun haben, in Blau machen und die Sachen, die mit der Oper zu tun haben, in Rot? Und wir müssen es gleichzeitig schaffen, dass man keine Schwellenangst aufbaut. Dass man auf der einen Seite sagt, man steht da wie ein Solitär, nimmt sich wahnsinnige Freiheiten raus, wo man normalerweise am Anfang sagen würde, also seid ihr verrückt, das könnt ihr auf keinen Fall machen. Wie soll da ein Wiedererkennungswert da sein? Wo ist die Markenbotschaft? Ja, alles, was so aus klassischer Marketing-Sicht eigentlich gebraucht wird, haben wir total über den Haufen geworfen. Und trotzdem haben wir aufgrund dieser gewissen Arroganz, die da mitschwingt, es hoffentlich geschafft, dass auch junge Leute sagen, irgendwie cool, da gehe ich gern rein.
Das junge Publikum ist zentrales Thema der Arbeit im Marketing und Management der Oper. Wie im Klassikbetrieb grundsätzlich hat auch das Opernpublikum einen hohen Altersdurchschnitt. In einer morgendlichen Sitzung werden neue Strategien und bereits initiierte Kampagnen besprochen, die das Ziel verfolgen, junges Publikum an die Oper heranzuführen. Dabei macht die Staatsoper schon sehr viel in dieser Richtung. Kinderkonzerte und interaktive Opernhausführungen für Kinder. Aber auch moderne Internetauftritte wie Instagram und Facebook sollen die jüngere Bevölkerung an die Oper heranführen. Dabei ist laut Schloderer gar nicht die Jugend die am schwersten zu erreichende Zielgruppe, sondern die 25- bis 35-Jährigen. Für diese gilt es, besondere Formate bzw. Angebote auch im Ticketpreis anzubieten, um ihnen den Zugang zur Oper zu ermöglichen. Schloderer stellt in dem Meeting einige Ideen vor, fragt dann aber auch seine Mitarbeiterin nach deren Ideen. Diese notiert er akribisch. Der Umgang in dem Meeting ist kollegial, ja freundschaftlich. Es fallen zwischendurch auch mal umgangssprachliche Kraftausdrücke. Es wird auffallend viel gelacht. Die Stimmung ist für einen Montagmorgen bemerkenswert ausgelassen und fröhlich. Bei allem Scherzen kommt die Arbeit jedoch nicht zu kurz. Es wird immer wieder sehr ernst, wenn es um die Strategieentwicklung geht. Eine Unterbrechung an der Tür zwingt Schloderer, das Meeting frühzeitig zu verlassen. Er wird kurzfristig in einem anderen Meeting mit seinem Chef gebraucht. Schnell zieht er sich das Sakko über und eilt aus der Tür. Später fragt er mich, ob die Oper einen chaotischen Eindruck auf mich mache. Ich antworte, die Arbeit hier wirke auf mich sehr kreativ, nicht chaotisch. Dem kurzfristig einberufenen Meeting wohne ich zwar nicht bei, habe aber am nächsten Tag die Gelegenheit, einer ähnlichen Sitzung mit dem geschäftsführenden Direktor Roland Schwab, einigen Dramaturgen und Marketingleiter Matthias Stoderer beizuwohnen. Es geht um die Besprechung eines Kooperationsvertrages. Hier herrscht allerdings eine angespanntere Stimmung als im gestrigen Meeting. Die Autorität von Schwab ist raumeinnehmend. Die klare hierarchische Struktur in der Führungsebene des Hauses ist deutlich spürbar. Als das Telefon am Schreibtisch des Direktors klingelt, macht dieser keine Anstalten, etwas dagegen zu unternehmen. Erst als es nicht aufhört zu klingeln, wendet sich Schwab mit einem Scherz dem hartnäckigen Störenfried zu. Im Verlauf der Besprechung versteht es Schwab, die angespannte Stimmung mit Scherzen und Anekdoten aufzulockern. Voll von Festen ist die Stadt und im Rausch verfliegt die Zeit. Nur durch Ruhe finden wir Kraft zu neuer Fröhlichkeit, heißt es hier in Verdis La Traviata, gesungen vom Chor der Bayerischen Staatsoper unter der Leitung von Carlos Kleiber. Eines ist gewiss, die Oper muss sich keine Sorgen über ihre Zukunft machen, solange sie in ihrer Vielfältigkeit für alle da ist und solange sie mit kritischem Blick auf Probleme und Gedanken der jeweiligen Zeit aufmerksam macht. Die Oper war und ist eine Institution zwischen Tradition und Innovation, zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen alt und neu.
Sie hörten ein Feature von Noah Florin Vinzenz, aufgenommen 2018 im Basement Studio Hannover von Christian Alkemeyer. Als Sprecher hörten Sie Peter Kellner und Noah Vinzenz sowie Interviewausschnitte von Matthias Schloderer, Laura Schieferle, Julia Weyrauter, Magdalena König und Saskia Dittrich. Zu hören waren außerdem Ausschnitte aus Rossinis Oper Der Barbier von Sevilla, gesungen von Placido Domingo mit dem Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Claudio Abbadio. Teile aus Puccinis Oper Gianni Schicchi, gesungen von Maria Callas, mit dem Philharmonia Orchestra unter der Leitung von Tullio Serafin, sowie Ausschnitte aus Meyerbeers Oper Die Nora, ebenfalls gesungen von Maria Callas, mit dem Orchestra della Rai di Torino, geleitet von Alfredo Simonetto.